Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte versuchen, nicht etwa mit dem Anspruch auf Vollständigkeit Ihnen eine Theorie des Rechtsradikalismus zu geben, sondern in losen Bemerkungen einige Dinge hervorzuheben, die vielleicht Ihnen nicht allen so gegenwärtig sind. Ich möchte damit also andere theoretische Interpretationen nicht außer Kraft setzen, aber ich möchte einfach versuchen, das, was man so allgemein über diese Dinge denkt und weiß, ein bisschen zu ergänzen. Ich habe im Jahr 1959 einen Vortrag gehalten, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, in dem ich die These entwickelt habe, dass der Rechtsradikalismus dadurch sich erklärt oder dass das Potenzial eines solchen Rechtsradikalismus, der damals ja eigentlich noch nicht sichtbar war, dadurch sich erklärt, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen des Faschismus nach wie vor fortbestehen. Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen trotz des Zusammenbruchs gesellschaftlich, wenn auch nicht unmittelbar politisch, nach wie vor fortbestehen. Dabei denke ich in erster Linie an die nach wie vor herrschende Konzentrationstendenz des Kapitals, die man zwar durch alle möglichen statistischen Künste aus der Welt wegrechnen kann, an der aber im Ernst kaum ein Zweifel ist. Diese Konzentrationstendenz bedeutet nach wie vor auf der anderen Seite die Möglichkeit der permanenten Deklassierung von Schichten, die ihrem subjektiven Klassenbewusstsein nach durchaus bürgerlich waren, die ihre Privilegien, ihren sozialen Status festhalten möchten und womöglich ihn verstärken. Diese Gruppen tendieren nach wie vor zu einem Hass auf den Sozialismus oder das, was sie Sozialismus nennen. Das heißt, sie verschieben die Schuld an ihrer eigenen potenziellen Deklassierung, nicht etwa auf die Apparatur, die das bewirkt, sondern auf diejenigen, die dem System, in dem sie einmal Status besessen haben, jedenfalls nach traditionellen Vorstellungen kritisch gegenübergestanden haben. Ob sie das heute noch tun und ob ihre Praxis das heute noch ist, das ist eine andere Frage. Nun, der Übergang zum Sozialismus oder bescheidener gesagt auch nur zu sozialistischen Organisationen ist diesen Gruppen von jeher sehr schwer geworden und ist es heute zumindest in Deutschland, und meine Erfahrungen beziehen sich naturgemäß in erster Linie auf Deutschland, noch viel schwerer, als das früher der Fall war. Vor allem deswegen, weil ja die SPD, die Deutsche Sozialdemokratische Partei, mit einem Keynesianismus, Keynesischen Liberalismus identifiziert ist, der auf der einen Seite zwar die Potenziale einer Veränderung der Gesellschaftsstruktur, die in der klassischen marxischen Theorie gelegen waren, abbiegt, andererseits aber doch die Bedrohung der Verarmung, jedenfalls in der Konsequenz für die Schichten, von denen ich gesprochen habe, verstärkt. Einfach, ich erinnere an die einfache Tatsache der schleichenden, aber doch sehr bemerkbaren Inflation, die ja eine Konsequenz eben des Keynesischen Expansionismus ist. Und ich erinnere weiter an eine These, die ich eben auch in jener Arbeit vor 8 Jahren entwickelt habe und die unterdessen sich doch sehr zu aktualisieren beginnt, nämlich dass trotz Vollbeschäftigung und trotz all dieser Prosperitätssymptome das Gespenst der technologischen Arbeitslosigkeit nach wie vor umgeht in einem solchen Maß, dass im Zeitalter der Automatisierung, die ja in Zentraleuropa noch zurück ist, aber ohne Frage nachgeholt werden wird, auch die Menschen, die im Produktionsprozess drin stehen, sich bereits als potenziell überflüssig, ich habe das sehr extrem ausgedrückt, sich als potenzielle Arbeitslose eigentlich fühlen. Hinzu kommt natürlich noch die Angst vor dem Osten, ebenso wegen des niedrigeren Lebensstandards dort, wie wegen der Unfreiheit, die ja doch unmittelbar und sehr real von den Menschen, auch von den Massen erfahren wird und dazu jedenfalls bis vor kurzer Zeit das Gefühl der außenpolitischen Bedrohung. Es ist nun an die eigentümliche Situation zu erinnern, die herrscht mit Rücksicht auf das Problem des Nationalismus im Zeitalter der großen Machtblöcke. Innerhalb dieser Blöcke lebt nämlich der Nationalismus doch fort als Organ der kollektiven Interessenvertretung innerhalb der in Rede stehenden Großgruppen. Es ist gar kein Zweifel daran, dass sozialpsychologisch und auch real es eine sehr verbreitete Angst davor gibt, in diesen Blöcken aufzugehen und dabei auch in der materiellen Existenz schwer beeinträchtigt zu werden. Also soweit es sich etwa um das agrarische Potenzial des Rechtsradikalismus handelt, ist die Angst vor der EWG und den Konsequenzen der EWG für den Agrarmarkt hier sicher außerordentlich stark. Zugleich aber, und damit berühre ich den antagonistischen Charakter, den der neue Nationalismus oder Rechtsradikalismus hat, hat angesichts der Gruppierung der Welt heute in diese paar übergroßen Blöcke, in denen die einzelnen Nationen und Staaten eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, etwas Fiktives. Es glaubt eigentlich niemand mehr so ganz daran. Die einzelne Nation ist in ihrer Bewegungsfreiheit durch die Integration in die großen Machtblöcke außerordentlich beschränkt. Man sollte nun daraus aber nicht etwa die primitive Folgerung ziehen, dass deswegen der Nationalismus wegen dieser Überholtheit keine entscheidende Rolle mehr spielt, sondern im Gegenteil, es ist ja sehr oft so, dass Überzeugungen und Ideologien gerade dann, wenn sie eigentlich durch die objektive Situation nicht mehr recht substanziell sind, ihr dämonisches, ihr wahrhaft zerstörerisches annehmen. Die Hexenprozesse haben schließlich nicht stattgefunden in der Zeit des Hochtomismus, sondern in der Zeit der Gegenreformation, und etwas Ähnliches dürfte es mit dem, wenn ich es so nennen darf, pathischen Nationalismus heute auch auf sich haben. Dieses Moment des Angedrehten, sich selbst nicht ganz Glaubenden, hat er übrigens schon in der Hitlerzeit gehabt, und dieses Schwanken, diese Ambivalenz zwischen dem überdrehten Nationalismus und dem Zweifel daran, der dann wieder es notwendig macht, ihn zu überspielen, damit man in sich selbst und anderen gleichsam einredet, das war damals auch schon zu beobachten. Nun, aus diesen recht simplen Thesen möchte ich ein paar Konsequenzen zunächst einmal ziehen. Ich glaube, es erklärt sich, nämlich aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, nämlich, dass es sich im Grunde um eine Angst vor den Konsequenzen gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen handelt, das, was von Meinungsforschungsinstituten allseitig beobachtet worden ist und was auch aus unserer eigenen Arbeit sich bestätigt hat, dass nämlich die Anhänger des Alt- und Neufaschismus heute quer durch die Gesamtbevölkerung verteilt sind. Ich glaube, dass die sehr verbreitete Annahme, es handele sich bei all dem um spezifisch kleinbürgerliche Bewegungen, wie sie uns zuletzt noch im französischen Pujadismus vor Augen gestanden hat, zwar in Bezug auf die, wenn ich so sagen darf, auf den Sozialcharakter dieser Bewegungen zutrifft, dass diese These sicherlich aber nicht zutrifft mit Rücksicht auf die Verteilung, obwohl es sicherlich gewisse kleinbürgerliche Gruppen auch unter den Anfälligen sind, vor allem also kleine Einzelhändler, die durch die Konzentration des Einzelhandlers in Warenhäusern und ähnlichen Institutionen unmittelbar bedroht sind. Aber außer den Kleinbürgern spielen sicher eine hervorragende Rolle die Bauern, die sich ja in einer permanenten Krise befinden. Und ich würde denken, dass solange, wie es nicht wirklich gelingt, das Agrarproblem auf eine radikale, nämlich nicht subventionistische und künstliche und in sich wieder problematische Weise zu lösen, sondern also solange man nicht wirklich zu einer vernünftigen und rationalen Kollektivierung der Landwirtschaft gelangt, dass diese schwelende Herd dauernd bestehen bleibt. Darüber hinaus gibt es aber auch in diesen Bewegungen insgesamt so etwas wie einen sich verschärfenden Gegensatz der Provinz gegen die Stadt. Auch bestimmte einzelne Gruppen, wie zum Beispiel die kleinen Winzer in der Pfalz in Deutschland, erscheinen besonders anfällig zu sein. Soweit es sich um die Frage nach dem industriellen Backing dieser Bewegungen handelt, liegen bei uns bis jetzt wirklich konkrete Belege dafür nicht vor. Man muss in all diesen Dingen sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu schematisch denkt und etwa also mit dem Schema von der Industrie, die den Faschismus forciert, dass man darf damit nicht so leichtfertig operieren. Man muss sich dabei auch vergegenwärtigen, dass ja der Faschismus, dessen Apparatur stets eine Tendenz hat, sich auch den tragenden ökonomischen Interessen gegenüber zu verselbstständigen, auch für die große Industrie ja keine Annehmlichkeit ist und dass man in Deutschland zum Faschismus als aller Ultima Ratio geschritten ist, nämlich im Augenblick der nun wirklich ganz großen Wirtschaftskrise, die also für die damals bilanzmäßig bankrotte Ruhrindustrie eine andere Möglichkeit offenbar nicht gelassen hat. Natürlich gibt es Kaders alter Nazis, aber die, auch hier möchte ich sagen, und zwar einfach aufgrund von Beobachtungen, die innerhalb der empirischen Sozialforschung vorliegen, dass man nicht glauben soll, dass es sich lediglich um die sogenannten Unbelehrbaren handelt, über die man dann so etwas die Achseln zuckt. Es werden fraglos auch Junge angezogen, insbesondere auch Typen der Art, die, sagen wir so, als 15-Jährige um 1945 den Zusammenbruch erlebt haben und bei denen dann außerordentlich stark so dieses Gefühl liegt, Deutschland muss wieder oben aufkommen. Ich darf sozialpsychologisch hier vielleicht sagen, obwohl ich, weiß Gott, diese Dinge nicht für primär psychologische Fragen halte, dass ja im Jahr 1945 die wirkliche Panik, die wirkliche Auflösung der Identifikation mit dem Regime und der Disziplin nicht, wie etwa in Italien, stattgefunden hat, sondern dass das bis zuletzt kohärent geblieben ist. Die Identifikation mit dem System ist in Deutschland nie wirklich radikal zerstört worden und darin liegt natürlich auch eine der Möglichkeiten, dass gerade von den Gruppen, von denen ich eben spreche, daran angeknüpft wird. Man hört ja sehr oft Gerade also mit Rücksicht auf solche Kategorien wie die ewig Unbelehrbaren und wie solche Trostphrasen sonst lauten mögen, die Behauptung, es gebe so einen Bodensatz von Unbelehrbaren oder von Narren, einen sogenannten Lunatic Fringe, wie man in Amerika es nennt, in jeder Demokratie. Und es steckt dann darin, so ein gewisses quietistisch bürgerlich Tröstendes, wenn man sich das so vorsagt. Ich glaube, man kann darauf nur antworten, gewiss sei in jeder sogenannten Demokratie auf der Welt etwas derartiges in variierender Stärke zu beobachten, aber doch nur als Ausdruck dessen, dass dem Inhalt nach, dem gesellschaftlich-ökonomischen Inhalt nach, die Demokratie eben bis heute nirgends wirklich und ganz sich konkretisiert hat, sondern formal geblieben ist. Und die faschistischen Bewegungen könnte man in diesem Sinn als die Wundmale, als die Narben einer Demokratie bezeichnen, die ihrem eigenen Begriff eben doch bis heute noch nicht voll gerecht wird. Ich möchte weiter, wenn es sich darum handelt, gewisse Klischeevorstellungen über diese Dinge zurechtzurücken, auch sagen, dass das Verhältnis dieser Bewegungen zur Ökonomie ein strukturelles Verhältnis ist, dass es also eben in jener Konzentrationstendenz und der Tendenz zur Verelendung steckt, dass man es sich aber nicht zu kurzfristig vorstellen kann und dass man, wenn man etwa einfach Rechtsradikalismus mit Kultur, mit Konjunkturbewegungen gleichsetzt, man zu sehr falschen Urteilen gelangen kann. So waren die Erfolge der NPD in Deutschland bereits einigermaßen alarmierend vor dem ökonomischen Rückschlag und haben diesen gewissermaßen antizipiert oder, wenn Sie wollen, diskontiert. Sie haben gleichsam eine Angst und einen Schrecken vorweggenommen, wenn man so sagen soll, der dann erst ganz akut geworden ist. Mit diesem Wort des Antizipierens, des Schreckens, glaube ich nun wirklich etwas sehr Zentrales berührt zu haben, das, soweit ich sehen kann, in den üblichen Ansichten über den Rechtsradikalismus viel zu wenig berücksichtigt wird. Nämlich die sehr komplexe und schwierige Beziehung, die hier herrscht zu dem Gefühl der sozialen Katastrophe. Man könnte reden von einer Verzerrung der marxischen Zusammenbruchstheorie, die in diesem sehr verkrüppelten und falschen Bewusstsein stattfindet. Auf der einen Seite wird nach der rationalen Dimension hin gefragt, wie soll das weitergehen, wenn es etwa einmal eine große Krise gibt? Und für diesen Fall empfehlen sich diese Bewegungen, aber sie haben auf der anderen Seite etwas gemeinsam mit jener Art von manipulierter Astrologie von heute, die ich für ein sozialpsychologisch außerordentlich wichtiges und charakteristisches Symptom halte, dass sie nämlich in gewisser Weise die Katastrophe wollen, dass sie von Weltuntergangsfantasien sich nähren, so wie sie übrigens, wie wir aus den Dokumenten wissen, auch der ehemaligen Führungsklick der NSDAP gar nicht fremd gewesen sind. Wenn ich psychoanalytisch reden sollte, würde ich sagen, es sei sicherlich nicht die geringste der Kräfte, die hier mobilisiert werden, dass an den unbewussten Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe in diesen Bewegungen appelliert wird. Aber ich möchte doch dem hinzufügen, und ich spreche damit gerade zu denen unter Ihnen, die mit Recht gegen eine bloß psychologische Deutung gesellschaftlicher und politischer Phänomene skeptisch sind, dass dieses Verhalten keineswegs nur psychologisch motiviert ist, sondern auch seine objektive Basis hat.
Wenn es sich wirklich, wie ich zu Eingang thesenhaft vorausgestellt habe, wer nichts vor sich sieht und wer die Veränderung der gesellschaftlichen Basis nicht will, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als wie der Richard Wagnersche Wotan zu sagen, ich weißt du, was Wotan will, das Ende. Der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang, nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen. Wenn ich noch etwas sagen darf über den spezifisch deutschen Aspekt des Anstiegs der NPD, so spielt hier sicher eine sehr wesentliche Rolle die Funktion des Begriffs der Organisation. Die NPD hat zum ersten Mal schon allein durch die Angleichung ihres Namens an die anderen Parteien so etwas wie einen organisatorischen Massenappell ausgeübt, ohne den sektiererische Aroma zu haben, das die rechtsradikalen Vorreiter der NPD, nämlich die Reichspartei und die Sozialistische Reichspartei und wie sie alle hießen, gehabt haben. Es wirkt in Deutschland, und das ist nun wohl ein spezifisch deutsches, das sich nicht ohne weiteres wird auf Österreich übertragen lassen, das Straffe und Zentralistische, während alles, was auch nur entfernt an Sekte gemahnt, was also nicht von vornherein so auftritt, als ob wunders, was dahinter stünde, in Deutschland suspekt ist und keinen Massenappell ausübt. Es gehört zu den Grundstücken der deutschen Ideologie, dass es keine Einzelgänger geben soll. Man hat nicht umsonst dem Hindenburg immer wieder das seit einig in den Mund gelegt. Und der Kampf gegen das Parteiunwesen, also der Gedanke, dass der politische Kompromiss an sich selbst bereits eine Verfallsform sei, das ist im deutschen Bürgertum so tief eingewurzelt, dass bis heute auch durch die Veränderung der politischen Form an dieser Ideologie noch nicht sehr viel sich geändert hat. Man will also etwas hinter sich haben und das erklärt die große Rolle des sogenannten Bandwagon-Effekts, wie man das in Amerika nennt, in Deutschland. Das heißt, dass diese Bewegungen durchwegs so auftreten, als ob sie bereits sehr große Erfolge gehabt hätten und durch die Vorspiegelung, dass sie also die Garanten der Zukunft seien und Gott weiß, was alles hinter ihnen steht, die Menschen anziehen. Es spielt hier sicher noch in diesem Einigkeitskomplex herein die Tatsache, dass gerade also in der Bundesrepublik der Nationalstaat ja etwas ist, was sich mit ungeheurer Verspätung überhaupt erst realisiert hat im Vergleich vor allem also zu England und zu Frankreich. Und die Menschen in Deutschland scheinen in einer immerwährenden Angst um ihre nationale Identität zu leben, eine Angst, die zu der Überwertigkeit des Nationalbewusstseins sicher das ihrige beiträgt, etwa die Panik, die die Deutschen bei der Idee der Spaltung ergreift, dürfte ebenfalls darin ihre Erklärung finden. Man sollte diese Bewegungen nicht unterschätzen wegen ihres niedrigen geistigen Niveaus und wegen ihrer Theorielosigkeit. Ich glaube, es wäre ein völliger Mangel an politischem Blick, wenn man deshalb glaubte, dass sie erfolglos sind. Das Charakteristische für diese Bewegungen ist vielmehr eine außerordentliche Perfektion der Mittel, nämlich in erster Linie der propagandistischen Mittel in einem weitesten Sinn, kombiniert mit Blindheit, ja Abstrusität der Zwecke, die dabei verfolgt werden. Und ich glaube, dass man gerade diese Konstellation von rationalen Mitteln und irrationalen Zwecken, wenn ich es einmal so abgekürzt ausdrücken soll, in gewisser Weise der zivilisatorischen Gesamttendenz entspricht, die ja überhaupt auf eine solche Perfektion der Techniken und Mittel hinausläuft, während der gesamtgesellschaftliche Zweck dabei eigentlich unter den Tisch fällt. Die Propaganda ist vor allem darin genial, dass sie bei diesen Parteien und diesen Bewegungen die Differenz, die fraglose Differenz zwischen den realen Interessen und den vorgespiegelten falschen Zielen ausgleicht. Sie ist, wie einst bei den Nazis, geradezu die Substanz der Sache selbst. Wenn Mittel in wachsendem Maß für Zwecke substituiert werden, so kann man beinahe sagen, dass in diesen rechtsradikalen Bewegungen die Propaganda ihrerseits die Substanz der Politik ausmacht. Und es ist ja kein Zufall, dass die sogenannten Führer des deutschen Nationalsozialismus, die Hitler und Goebbels, eben in erster Linie Propagandisten waren und dass ihre Produktivität und Fantasie in die Propaganda hereingegangen ist. Ich meine übrigens, dass man deshalb auch die Konflikte in den deutschen Führungsgremien der NPD nicht übertreiben soll. Wenn mein Eindruck richtig ist, dann hat der sogenannte harte oder radikale Flügel gesiegt. Es ist dabei zu erinnern an das ehemalige Verhältnis zwischen der NSDAP zu den Hugenbergschen Deutschnationalen. Diese haben nach wie vor keine Massenbasis und die Massenbasis scheint gerade mit jenem Moment der Katastrophenpolitik, des sich selbst übertreibenden, wenn Sie wollen, mit jenem Moment des Wahnhaften geradezu zusammenzugehen. Es ist übrigens in diesem Zusammenhang wohl interessant und sollte einmal von der politischen Wissenschaft und auch vor allem von den Politikern selbst, die solche Dinge analysieren, beachtet werden, dass solche Strukturen trotz der Katastrophen eine merkwürdige Konstanz haben, dass also trotz der großen Katastrophe etwas Ähnliches wie die Tatsache, dass die Deutschnationalen dann in dem Machtkampf der Nationalsozialisten unterlegen sind, dass sich das einfach innerhalb der Machtkämpfe, innerhalb der NPD einfach so zu wiederholen scheint. Die politischen Gruppierungen überdauern Systeme und Katastrophen. In Deutschland scheinen zum Beispiel alte nationalsozialistische Zentren wie Nordhessen, wo es bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine wilde antisemitische Bewegung gab, oder wie Nordbayern besonders anfällig zu sein. Gruppen, die sich als zugleich anti-schwarz und anti-rot empfinden, tendieren mit dieser doppelten Frontstellung fast a priori zum Rechtsradikalismus. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in Bezug auf diese Struktur Sie in Österreich ähnliche Beobachtungen machen. Dabei ist natürlich nicht zu unterschlagen, dass manipulierte und angedrehte all diese Bewegungen, dass sie etwas vom Gespenst eines Gespensts haben. Es wäre falsch, wenn man heute etwa in Deutschland, und es wäre hysterisch, wenn man heute in Deutschland unter diesen Dingen sich etwas wie eine spontane Massenbewegung vorstellen würde. Wohl aber kann eine solche sich herausbilden, wenn das durch die objektiven Bedingungen gegebene Potenzial ergriffen und in sich zuspitzenden Situationen gesteuert wird. Und in diesem Fall ist es wohl sicher richtig, dass die extremistischen Gruppen nach einer Dynamik, die sich immer wieder in diesen Situationen zeigt, die Oberhand gewinnt. Heute ist es sicher nicht so weit, aber man darf auf der anderen Seite auch die von den Meinungsforschern ermittelten und im Übrigen keineswegs so geringen Zahlen für das Potenzial des Rechtsradikalismus nicht als Invarianten nehmen. Dass dabei nicht ganz dran geglaubt wird, macht es nicht besser. Es enthält das zwar die Möglichkeit, an die bei der Abwehr anzuknüpfen ist. Man kann da diese Widersprüchlichkeit und dieses nicht ganz Geglaubte sicher benutzen, um gegen diese Tendenzen anzugehen. Aber es steckt darin auch die Möglichkeit und das Potenzial dieser Bewegungen selber, dass sie in Warnsysteme sich steigern. Und es kann ja wohl gar kein Zweifel mehr sein, dass also sogenannte Massenbewegungen faschistischen Stils mit Warnsystemen eine sehr tiefe strukturelle Beziehung haben. Hier spielt sicher eine erhebliche Rolle jener anthropologische Typ, den ich in der Authoritarian Personality den manipulativen Typ genannt habe, übrigens zu einer Zeit, als all das Material über die Himmlers und Höss und Eichmanns noch gar nicht bekannt war, sondern lediglich aufgrund von Material, das uns damals aus der empirischen Sozialforschung zugefallen ist. Das sind also Menschen, die gleichzeitig kalt, beziehungslos, strikt technologisch gesonnen, aber ja in gewissem Sinn eben doch irre sind, wie also in einem prototypischen Maß es Himmler gewesen ist. Und diese merkwürdige Einheit von Warnsystem und technologischer Perfektion, die scheint in der Aszendenz zu sein und in diesen Bewegungen überhaupt wieder eine entscheidende Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, muss man natürlich die Differenzen der von der Weimarer Zeit sehr stark hervorheben, wenn man nicht nun wieder schematisch in Analogien denken will. Die Nachwirkung der Niederlage ist hier zuerst zu nennen. Diese Niederlage wird allerdings wurde überdeckt durch die Periode der Prosperität. Und hier ist nun allerdings bei der Abwehr dieser Dinge entscheidend anzusetzen. Man soll nicht in erster Linie mit ethischen Appellen oder mit Appellen an die Humanität operieren, denn das Wort Humanität selber und alles, was damit zusammenhängt, bringt ja die Menschen, um die es sich handelt, zum Weißglühen, wirkt wie Angst und Schwäche, etwa ähnlich so wie in bestimmten Vorgängen, die mir bekannt sind, die Erwähnung von Auschwitz zu rufen, wie hoch Auschwitz geführt hat und die bloße Erwähnung jüdischer Namen bereits zum Gelächter. Das Einzige, was man, ich nehme das hier vorweg, weil ich das für eine der zentralsten Sachen halte mit Rücksicht auf die Gegenwehr gegen diese Bewegung. Das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen, dass man ihnen klar macht, eben, dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist, so wie ja Hitler schon früh den Ausdruck, dann schieße ich mir lieber eine Kugel vor den Kopf, gebraucht und dann bei jeder Gelegenheit wiederholt hat. Also man muss, wenn man gegen diese Dinge im Ernst angehen will, auf die drastischen Interessen derer verweisen, an die sich die Propaganda wendet. Das gilt besonders bei der Jugend, die man warnen muss vor dem Drill in jeglicher Gestalt, vor der Unterdrückung ihrer privaten Sphäre und in ihrem Lebensstil. Und man muss sie warnen vor dem Kultus einer sogenannten Ordnung, die ihrerseits vor der Vernunft nicht sich ausweist, vor allem vor dem Begriff der Disziplin, die als Selbstzweck präsentiert wird, ohne dass auch nur noch die Frage des Disziplin für was dabei gestellt würde. Etwa auch die Fetischisierung alles Militärischen, wie sie in solchen schönen Ausdrücken wie der soldatische Mensch sich ausdrückt, gehört selbstverständlich in diesen Zusammenhang. Weiter ist als ein Unterschied zu erinnern an die politische Verflechtung. Deutschland jedenfalls ist heute nicht mehr in dem Sinn auch nur der Möglichkeit nach politisches Subjekt, wie das in der Weimarer Zeit der Fall gewesen ist. Es besteht die Drohung sogar, dass gerade durch diese Bewegung Deutschland aus dem weltpolitischen Zug, aus der weltpolitischen Tendenz überhaupt herausfällt und nun wirklich vollkommen provinzialisiert wird. Das setzt einerseits real viel engere Grenzen einer solchen Politik, es sei denn, dass in anderen und viel mächtigeren Ländern ebenfalls der Rechtsradikalismus sich durchsetzen sollte. Auf der anderen Seite aber erzeugt gerade das Wut. Und diese Wut dürfte dann besonders in dem sich austoben, was man so mit kulturellem Sektor zu bezeichnen pflegt. Ich würde deshalb sagen, dass, wenn ich einmal ganz schweigen darf von den Interessen, die man als geistiger Mensch ganz unmittelbar an diesen Dingen hat, dass auch unter dem Gesichtspunkt der Politik die Symptome der Kulturreaktion und der angedrehten Provinzialisierung mit besonderer Wachsamkeit beobachtet werden müssen, weil das einfach, weil die außenpolitische Bewegungsfreiheit diesen Bewegungen abgeht, der Bereich ist, in dem sie am meisten sich austoben können und sicherlich versuchen und noch mehr versuchen werden, sich auszutoben. Da gibt es eine ganze Reihe designierter Feinde. Hierher gehört etwa die Imago des Kommunisten. In der Weimarer Republik war es so, dass die Kommunistische Partei eine numerisch sehr starke Partei war und dass die politische Rivalität zwischen den Nazis und den Kommunisten immerhin eine gewisse Plausibilität besessen hat, obwohl durch die Stellung der Reichswehr damals auch schon die reale Bedeutung dessen, was man damals kommunistische Drohung genannt hat, sicher sehr übertrieben worden ist. Heute gibt es keine kommunistische Partei mehr in Deutschland und damit hat der Kommunismus wirklich eine Art von mythischem Charakter angenommen. Das heißt, er ist völlig abstrakt geworden und diese eigentümliche Abstraktheit, die führt dann wieder dazu, dass man einfach alles, was einem irgendwie nicht passt, unter diesen Gummibegriff des Kommunistischen subsumiert und als kommunistisch abwehrt. Zum Beispiel der berüchtigte Kongo-Müller, ein Mann, der in Deutschland sich aufgehalten hat, ein Deutscher, der unter den Söldnern in Kongo eine offenbar besonders grausliche Rolle gespielt hat, der hat also erklärt, wo immer in der Welt gegen den Kommunismus zu kämpfen sei, da werde er sich sofort zur Verfügung stellen, denn das sei ja im Sinn der Demokratie. Nun, das ist abgespalten von jeder Kenntnis der Sache. Es ist zu einem reinen Schreckwort geworden. Eine gewisse Rolle spielt dabei nur der, auch als ein Schreckbegriff, der Begriff des Materialismus, wobei man in einer ganz trüben Weise den Materialismus des Geld, des Gewinnstrebens und des Interesses am materiellen Vorteil mit der materialistischen Theorie der Geschichte konfrontiert und sich so benimmt, als ob die, die dieses System verändern wollen, eben deshalb die Vulgärmaterialisten wären, die nur mehr haben wollen. Ich glaube, dass es übrigens zu den merkwürdigen Scheidungen innerhalb des Klassenbewusstseins gehört, die es heute noch gibt. Und wir haben dafür recht handfestes Material, dass also die in einem weitesten Sinn mit dem bürgerlichen Klassenbewusstsein identifizierten sich im Allgemeinen als Idealisten betrachten, während die Arbeiter, die die Zeche ja nach wie vor zu bezahlen haben, eben doch demgegenüber nach wie vor eine gewisse Art von Skepsis haben, die zwar wenig mit der Theorie zu tun hat, aber die immerhin dem ideologischen Wesen dieses sogenannten Idealismus, der ein Vulgär-Idealismus ist. Es gibt nämlich nicht nur Vulgär-Materialismus, sondern es gibt auch Vulgär-Idealismus mit einer außerordentlichen Schärfe also gegenübersteht. Dann sind natürlich eine Bête noire, vor allem solange man nicht offen antisemitisch sein kann und solange man auch nicht die Juden umbringen kann, weil das ja bereits geschehen ist, sind besonders verhasst die Intellektuellen. Das Wort Linksintellektueller gehört ja auch zu diesen Schreckworten. Es wird dabei appelliert an zunächst einmal auch an das deutsche Misstrauen gegen den, der nicht in Amt und Würde ist, der nicht eine feste Position hat, der sozusagen als ein Vagant im Leben, als ein Luftmensch, wie man das früher in Polen genannt hat, betrachtet wird. Wer in die Arbeitsteilung sich nicht einfügt, wer also nicht durch seinen Beruf an eine bestimmte Position und dadurch auch an ganz bestimmte Gedanken gebunden ist, sondern wer die Freiheit des Geistes sich bewahrt hat, der ist also nach dieser Ideologie eine Art von Lump und soll geschliffen werden. Es spielt dabei natürlich noch die uralte Rancune des Handarbeiters gegen die geistige Arbeit herein, aber sich selbst gänzlich unkenntlich geworden und in einer vollkommen verschobenen Weise. Weil diese Bewegungen, die ja, wie ich sagte, prinzipiell überhaupt nur Machttechniken sind und keineswegs von einer durchgebildeten Theorie ausgehen, weil die ohnmächtig sind gegen den Geist, wenden sie sich gegen die Träger des Geistes. Wie einmal Valéry, der ja nicht gerade linksverdächtig ist, es sehr schön formuliert hat: Wenn einer gescheiter ist als man selbst, so ist er ein Sophist. Es wird dabei also die Trennung von sogenanntem Verstand und sogenanntem Gefühl verdinglicht. Ich kann es mir nicht versagen, in diesem Zusammenhang Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Beobachtungen, die ich über die Rolle des Begriffs des Existenziellen und der Existenz in der Existenzialphilosophie, jedenfalls des zentraleuropäischen Gepräges im Jargon der Eigentlichkeit gemacht habe, dass ich die bestätigt habe. So wurde neulich in einer Polemik gegen eine Professorin, die den Rechtsradikalen nicht in den Kram passte, gesagt: Wir diskutieren nicht mit ihr, sondern hier handelt es sich um existenzielle Gegensätze. Sie können also daran sehen, wie unmittelbar der Begriff des Existenziellen hier in den Dienst des Irrationalismus, der Abwehr der rationalen Argumentation, des diskursiven Denkens überhaupt bereits tritt. Und ich glaube allerdings, dass das vergiftete Klima der Existenzialphilosophie, das im deutschen Sprachbereich nun einmal herrscht, eine sehr erhebliche Schuld für die Vorbereitung des Anti-Intellektualismus unter den Intellektuellen trägt. Selbstverständlich ist auch nach wie vor trotz all dem der Antisemitismus eine Planke in der Plattform. Er hat die Juden, kann man sagen, überlebt und daher rührt seine eigene gespenstische Gestalt. Es wird dabei vor allem auch das Schuldgefühl durch eine Rationalisierung abgewehrt. Etwas muss doch daran sein, sonst hätte man sie nicht umgebracht. Es hängt aber nun natürlich einstweilen unter der offiziellen Gesetzgebung ein Tabu über diesen Dingen, aber noch das Tabu über der Erwähnung der Juden wird zu einem Mittel der antisemitischen Agitation, nämlich so mit diesem augenzwinkernden: Wir dürfen ja nichts darüber sagen, aber wir verstehen uns unter uns, wir alle wissen, was wir meinen, und die bloße Erwähnung etwa eines jüdischen Namens genügt dieser Technik der Anspielung bereits, um bestimmte Effekte hervorzurufen. Eine Technik übrigens der neuen Manipulation des Antisemitismus, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte, damit Sie sie vielleicht ein bisschen näher studieren und dagegen sich zur Wehr setzen, ist der kumulative Effekt. Die Soldatenzeitung, also die Nationalzeitung, hat es zu einer außerordentlichen Virtuosität entwickelt, niemals in irgendeiner Nummer etwas zu schreiben, was so weit ginge, dass nach der herrschenden, ja recht dezidierten Gesetzgebung gegen den Antisemitismus oder gegen Neonazismus eingeschritten werden könnte. Andererseits aber, wenn man sich so eine Reihe von Nummern hintereinander ansieht, muss man wirklich schon vom Geist des Formalismus geradezu geschlagen sein, um nicht zu sehen, was sie meinen. Und diese Gefahr, diese zu einer hochentwickelten Technik gesteigerte Form der Anspielung, gehört also zu den Dingen, die man nicht nur genau studieren und dingfest machen soll, sondern man müsste doch wohl auch versuchen, legale Mittel zu finden, durch die es einem demokratischen Staat möglich wäre, dagegen einzuschreiten. Nun, was die Ideologie anlangt. So ist diese Ideologie durch die Gesetzgebung an ihrer vollen Äußerung verhindert. Man kann sagen, dass alle ideologischen Äußerungen des Rechtsradikalismus gekennzeichnet sind durch einen permanenten Konflikt zwischen dem Nicht-Sagen-Dürfen und dem, was, wie ein Agitator neulich es nannte, die Zuhörerschaft zum Sieden bringen soll. Das hat sie nicht zum Sieden gebracht, kann ich Ihnen zu Ihrer Beruhigung verraten. Nun, dieser Konflikt ist aber nicht nur äußerlich, sondern der Zwang zur Anpassung an demokratische Spielregeln bedeutet auch eine gewisse Änderung in den Verhaltensweisen, und insofern liegt darin doch auch ein Moment, ja, wie soll man sagen, der Gebrochenheit, die diese Bewegung im Stadium ihres Revenantums nun einmal haben. Das offen Antidemokratische fällt weg. Im Gegenteil, man beruft sich immer auf die wahre Demokratie und schilt die anderen antidemokratisch. Und in den Konzessionen an demokratische Spielregeln liegt ein gewisser Widerspruch. Das demagogische Element kann sich nicht so ungehemmt mehr entfalten. Ich erinnere etwa an das Problem der innerparteilichen Demokratie, das ja in Deutschland von der Verfassung garantiert ist. Wo die innerparteiliche Demokratie verletzt wird, droht das Verbot. Wird sie aber innegehalten, so ist diese politische Form im Grunde unvereinbar mit dem, was man dabei verficht. Auch das ein Moment, das für die Gegenwirkung beachtet werden sollte. Dem Inhalt nach ist natürlich diese Ideologie, soweit sie überhaupt eine selbstständige, durchgebildete Ideologie ist, und ich halte das Ideologische gegenüber dem politischen Willen dranzukommen wirklich für ganz sekundär, aber soweit ist sie eben doch wesentlich gespeist von der Nazi-Ideologie. Es ist erstaunlich, wenn man die Dokumente liest, wie wenig zu dem alten Repertoire an Neuem hinzugekommen ist, wie sekundär und aufgewärmt es ist. Allenfalls hat man versucht, die europäische Integration zu usurpieren, etwa von einer Nation Europa zu reden, aber gerade das hat sich offenbar als sehr wenig zugkräftig erwiesen, aus den Gründen des Nationalismus als eines Versuchs der Selbstbehauptung inmitten der Integration, der dann doch stärker ist. Auch da ist eine Art von Widerspruch. Eine sehr starke Rolle spielt offensichtlich in der Ideologie, und damit bezeichne ich nun wirklich ein wissenschaftliches Problem, aber ein Problem, von dem ich mir nicht anmaße, dass ich Ihnen eine wirkliche Lösung geben konnte. Eine sehr erhebliche Rolle spielt der Anti-Amerikanismus, der ja auch in dem Wort von den plutokratischen Nationen und in diesen Dingen in der Nazizeit vorgebildet war. Es wird versucht, im Sinn dieses Anti-Amerikanismus den Gedanken von der dritten Kraft Europa zu usurpieren. Was hinter dem Anti-Amerikanismus steckt, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist es zum Teil das Anknüpfen an etwas real Empfundenes, nämlich daran, dass man auch unter der formalen Demokratie eben durch das Blocksystem die volle Freiheit der politischen Entscheidung sich vorenthalten glaubt und nicht nur vorenthalten glaubt. Ich möchte hier, vielleicht darf ich das en passant sagen, darauf hinweisen, dass keineswegs alle Elemente dieser Ideologie einfach unwahr sind, sondern dass auch das Wahre in den Dienst einer unwahren Ideologie dabei tritt und dass das Kunststück der Gegenwehr wesentlich ist, den Missbrauch auch der Wahrheit für die Unwahrheit aufzuspießen und dagegen sich zu wehren. Die wichtigste Technik, durch die die Wahrheit im Dienst der Unwahrheit gestellt wird, ist die, dass an sich wahre oder richtige Beobachtungen aus ihrem Zusammenhang herausgeschnitten, isoliert werden, also dass etwa gesagt wird, unterm Hitler ist es uns doch, ehe er den dummen Krieg gemacht hat, sehr gut gegangen, ohne dass gesehen würde, dass diese ganze Konjunktur der Jahre von 33 bis 39 lediglich durch die hektische Kriegswirtschaft, durch die Vorbereitung des Krieges überhaupt möglich gewesen ist. Und so gibt es 100 Dinge. Jedenfalls hier wird angeknüpft also an den ganzen Komplex der Selbstständigkeit, auf die ja die Demokratie hinausläuft und die gleichzeitig doch in dem herrschenden System nicht voll realisiert wird. Es hat, wenn meine Beobachtung mich nicht trügt, zu den wirksamsten Parolen des Neofaschismus gehört, dass sie Wendungen gebrauchten wie man kann wieder wählen oder dass sie unter Variation eines Slogans von Goebbels, nämlich von den Systemparteien, von den Lizenzparteien gesprochen haben, also von den Parteien, die lizenziert von den ehemaligen Besatzungsmächten gewesen seien. Und dies war ungeheuer wirksam, weil die Menschen das Gefühl hatten, nun gerade mit dieser Bewegung, die die Freiheit abschaffen will, gleichsam wieder in den Besitz der Freiheit, der freien Entscheidungsmöglichkeit, der Spontaneität zu gelangen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, wenn man gerade mit diesem Motiv, sich das mit dem des Anti-Amerikanismus sehr verschmolzen ist, wenn man damit einmal sich genau auseinandersetzen würde. Wesentlich ist an dieser Ideologie ihr Bruchstückhaftes. Viele Planken, wie die Expansion nach dem Osten, der eigentliche Imperialismus, sind nolens volens weggefallen. Es fehlt völlig die Perspektive, morgen die ganze Welt, und dadurch hat das Ganze so ein bisschen etwas Schwungloses und noch viel mehr auf die Verzweiflung gestelltes, als das unterschwellig im Nationalsozialismus auch schon vorhanden war. Aber ich möchte noch einmal sagen, dass es im Faschismus nie eine wirklich durchgebildete Theorie gab, dass immer sous-entendu war, dass es auf Macht, begriffslose Praxis, schließlich auf unbedingte Herrschaft ankam und dass dem gegenüber der Geist, wie er in der Theorie sich niederschlägt, etwas Sekundäres ist. Und gerade das hat dann natürlich auch wieder ideologisch diesen Bewegungen jene Flexibilität verliehen, die man so vielfach beobachten kann. Es liegt das im Übrigen auch im Geist der Zeit, die Vorherrschaft einer begriffslosen Praxis, und das hat nun auch seine Konsequenz für die Propaganda. Lassen Sie mich zum Schluss nun Ihnen einiges über die Propaganda sagen, die ich ja, wie ich Ihnen andeutete, eigentlich für das Zentrum, für die Sache selbst in gewisser Weise halte. Diese Propaganda gilt weniger der Verbreitung einer Ideologie, die, wie ich Ihnen sagte, viel zu dünn ist, als dem, dass Massen eingespannt werden. Die Propaganda ist also vorwiegend eine massenpsychologische Technik. Zugrunde liegt dabei das Modell der autoritätsgebundenen Persönlichkeit. Und zwar heute genau wie zur Zeit von Hitler oder wie bei den Bewegungen des Lunatic Fringe in Amerika oder wie irgendwo sonst. Die Einheit liegt in diesem Appell an die autoritätsgebundene Persönlichkeit. Es wird immer wieder gesagt, dass diese Bewegungen allen etwas versprechen, und das ist als Charakteristik der Theorielosigkeit richtig. Aber es ist doch insofern falsch, als in diesem Appell an den autoritätsgebundenen Charakter eine sehr spezifische und sehr pointierte Einheit liegt. Sie werden niemals auch nur eine Äußerung finden, die dem Schema der autoritätsgebundenen Persönlichkeit nicht entspricht. Und wenn man gerade diese Struktur des Appells an die autoritätsgebundene Persönlichkeit aufdeckt, so bringt das nun wirklich die Rechtsradikalen zum Weißglühen. Und ich würde sagen, das ist immerhin ein Beweis dafür, dass in dieser Struktur ein Nervenpunkt getroffen wird. Die unbewussten Tendenzen, welche die autoritätsgebundene Persönlichkeit speisen, werden also nicht etwa von dieser Propaganda bewusst gemacht, sondern im Gegenteil, sie werden noch mehr ins Unbewusste gedrängt, sie werden künstlich unbewusst gehalten. Ich erinnere dabei nur an die überwertige Bedeutung sogenannter Symbole, die ja für alle diese Bewegungen charakteristisch ist. Wenn man aber auf diese Dinge dann zu sprechen kommt, dann werden die Herrschaften plötzlich ganz wissenschaftlich erklären, dass der Aufweis der autoritätsgebundenen Persönlichkeit, dass der nicht mit der notwendigen Exaktheit statistisch bewahrheitet sei und was es sonst alles Mögliche gibt, und benutzen die Mittel eines pervertierten Positivismus dazu, die Erfahrung, die lebendige Erfahrung zu inhibieren. Das, nebenbei bemerkt, ist der Punkt, an dem die Probleme, über die ich gestern Abend vor Ihnen sprechen durfte, mit denen, die ich heute behandle, unmittelbar konvergieren. Verhasst ist vor allem natürlich die Psychoanalyse, und hier ist der Anti-Intellektualismus, die Angst davor, dass das Unbewusste bewusst wird, und der autoritäre Charakter, die bilden hier eine Art von Syndrom miteinander. Diese Propagandatechnik bezieht sich nun ebenso auf gewisse formale Züge wie auf mehr oder minder isolierte einzelne Inhalte. Es ist schon seit langer Zeit meine Überzeugung, und Horkheimer und ich haben noch in Amerika an diesem besonderen Problem gearbeitet, dass es sich um eine relativ kleine Zahl immer wiederkehrender, standardisierter und vollkommen vergegenständlicher Tricks handelt, die ganz arm und dünn sind, die aber auf der anderen Seite gerade durch ihre permanente Wiederholung ihrerseits einen gewissen propagandistischen Wert für diese Bewegung gewinnen. Zum Formalen möchte ich zunächst einmal Sie aufmerksam machen auf eine Sache, auf die man sich in der Abwehr einstellen muss, und das ist gar nicht so einfach. Das ist nämlich der Appell an den Konkretismus, wie ich es genannt habe. Es gehört, und das wird offenbar gerade von der NPD in Deutschland sehr kultiviert, immerzu gearbeitet mit der Anhäufung von Daten, besonders von Zahlen, denen man im Allgemeinen gar nichts entgegnen kann. Also etwa in der, und zwar so mit diesem Unterton, was, das weiß doch jedes Kind, und Sie wissen nicht, dass seinerzeit der Rabbiner Nussbaum gefordert hat, dass alle Deutschen kastriert werden sollen. Also solche völlig irren und fantastischen Geschichten, ich habe das Beispiel eben erfunden, wohlverstanden, aber so von dieser Art, es sind also die Argumente, es wird mit Kenntnissen geprotzt, die sich schwer kontrollieren lassen, die aber eben um ihrer Kontrollierbarkeit willen, dem, der sie vorbringt, eine besondere Art von Autorität verleihen. Ich glaube, es wird deshalb gut sein, dass man von vornherein besonders wachsam dort ist, wenn mit solchen scheinbar ganz konkreten Behauptungen operiert wird. Das ist verschmolzen mit der berühmten hitlerschen Technik der plumpen Lüge. So hat die NPD in deutschen Wahlversammlungen, und zwar offenbar systematisch, die Zahlungen, die Wiedergutmachungszahlungen an Israel ums Zehnfache vergrößert. Das ist aber dann herausgekommen und es ist energisch dagegen remonstriert worden, und sie sind dadurch nun in erhebliche Schwierigkeiten gelangt. Ebenfalls in demselben Zusammenhang gehört die Salami-Methode, wie man das mit einem schnoddrigen deutschen Ausdruck nennt. Das heißt, dass man von einem Komplex ein Stück abschneidet, dann noch eins und noch eins. Also es wird etwa mit der pseudowissenschaftlichen Pedanterie, die diesen Bewegungen eigentümlich ist, an den Zahlen der ermordeten Juden gezweifelt. Und es wird erst gesagt, ja, es waren ja nicht 6 Millionen, sondern nur 5,5. Und wenn man dann einmal so weit ist, dann ist zunächst überhaupt verdächtig, dass welche ermordet worden sind, und am Schluss wird es dann so dargestellt, als ob es überhaupt umgekehrt gewesen wäre. Ich glaube also, dass man diese Dinge besonders wachsam betrachten soll. Dann weiter ist sehr charakteristisch für diese Art des Denkens, und das ist gleichsam das Komplement zu dem Konkretismus, der Formalismus. Besonders gerne ein Formalismus juridischer Art, dass also etwa gesagt wird, dass das Münchner Abkommen ja freiwillig von westlichen Mächten auch unterzeichnet worden sei, dass es infolgedessen noch geltendes Recht sei und mit allen daraus entfließenden Ansprüchen etwa auf das Sudetenland, was es sonst noch gibt. dann sagte ich, glaube ich schon, nein, ich habe noch nicht davon gesprochen. Das ist eine Sache, die, ich weiß nicht, ob sie auch für Österreich gilt, für Deutschland gilt sie sicher. Ich könnte mir denken, dass sie auch hier akut ist. Das, was ich den Trick des Offiziellen oder des Amtlichen nennen möchte, dass nämlich diese Gruppen durch ihre Nomenklatur sich so gebärden, als ob sie von irgendwelchen offiziellen Stellen gedeckt und gefördert wären. Also zum Beispiel nennt sich die verbreitetste rechtsradikale Zeitschrift, die für Studenten bestimmt ist, nennt sich Studentenanzeiger, was so aussieht für den Naiven, als ob sie von einer studentischen Organisation herausgegeben wäre und die Studentenschaft hinter sich hätte, während sie in Wirklichkeit eine rein propagandistische Sache ist. Ebenso wird das Wort Deutsch monopolisiert, es wird alles Erdenkliche Deutsch genannt, während die entgegengesetzten Parteien, einfach weil sie eben in Deutschland beheimatet sind und hier fungieren, genauso deutsch sind wie die, die das Wort monopolisieren. Auf einen Trick möchte ich hier aber doch noch eingehen, weil er gar nicht nur ein Trick ist, sondern weil man dem sehr ernsthaft immer wieder begegnet. Das ist nämlich der Trick, man muss doch eine Idee haben. Das ist eine Sache, die man auch unter relativ harmlosen und nur beschränkten Menschen findet, die so sagen, naja, was soll aus dieser Jugend werden? Diese Jugend hat keine Idee und die geben ihr doch wenigstens eine Idee. Nun, ich habe Ihnen vorhin von Vulgäridealismus gesprochen. Ich glaube, das ist geradezu der Prototyp dessen, was ich mit Vulgäridealismus gemeint habe. Es wird nämlich hier der Begriff der Idee pragmatisch in sein Gegenteil versetzt. Das heißt, die Idee soll nicht um dessen Willen da sein, weil sie wahr ist, nicht um ihres objektiven Gehalts willen, sondern nur aus dem pragmatistischen Grund, dass man ohne Idee gewissermaßen nicht soll leben können, dass es gut sein soll, dass man eine Idee hat. Was der Inhalt der Idee ist, das ist gleichgültig, aber wenn man nur recht auf den Tisch legt und sagt, wir haben eine Idee, dann ist das dann schon bereits das wirksame Surrogat für eine solche Idee. Also ich würde sagen, dass man gerade an dieser Stelle, wo also die Berufung auf, man muss doch wieder eine Idee haben, erfolgt, dass man da also auch besonders wachsam sein soll. Was den Nationalismus anlangt, so tritt er in der Propaganda im Allgemeinen nicht generell auf, sondern mit großem Geschick konzentriert er sich auf allergische Punkte, zum Beispiel die Behauptung, dass die Deutschen in der Welt diskriminiert würden, worauf doch zunächst ganz einfach zu sagen ist, dass es nach dem Ungeheuerlichen, das geschehen ist, eher das Überraschende ist, wie wenig eigentlich an Rancune in der Welt danach übrig geblieben, wie schnell vergessen worden ist. Oder es wird gesprochen von der Missachtung nationaler Symbole, eine Sache, die dann unmittelbar in Wutanfälle und in Gewaltaktionen zu übersetzen ist. Die Verselbstständigung des Symbols gegenüber dem damit Gemeinten gehört auch zu diesen allergischen Punkten, die man einmal sehr genau analysieren würde. Der Grund ist wahrscheinlich der, dass in den Symbolen eben als ihr Ausdrucksgehalt noch ganz andere Dinge mitschwingen als nur das Nationale, wofür sie angeblich einstehen, und dass das Unbewusste auf ganz andere Drohungen reagiert, wenn diese Symbole also angeblich nicht genug respektiert werden, als diese Propaganda es vortäuscht. Ähnlich ist auch die Neigung etwa Menschen, die die Oder-Neiße-Linie anerkennen möchten, als Landesverräter zu brandmarken. Ähnliche Dinge gab es auch schon, Erfüllungspolitiker hieß das damals in der Weimarer Republik. Das ist der Komplex der Punitiveness, den man vielleicht am besten mit Straffreudigkeit, nämlich den anderen gegenüber, übersetzen könnte. Neulich hat in Deutschland eine große Institution der öffentlichen Kommunikation eine Besprechung mit ein paar NPD-Führern gehabt, um dahinter zu kommen, was sie nun eigentlich an konkreten Vorschlägen hätten. Und das Einzige, was dabei herauskam an konkreten Vorschlägen, und das ist sehr bezeichnend, ist, die Todesstrafe für die Mörder von Taxichauffeuren müsste wieder eingeführt werden. Das ist, ich meine, das klingt sehr läppisch und unbeträchtlich, zeigt aber, welche Rolle der mit Rechtsideen getarnte Sadismus in diesen Dingen nach wie vor spielt. Ich erspare es mir, Ihnen im Einzelnen andere dieser für die jetzige Situation charakteristischen Tricks zu analysieren. Zum Beispiel die Phrase, was jeder Negerstaat darf, das sollen wir nicht dürfen, wobei nur zu fragen wäre, was eigentlich. Oder die These vom Ausverkauf der deutschen Wirtschaft an fremdes Kapital bei gleichzeitigem Kapitalmangel innerhalb der deutschen Industrie. Oder die These von der Überfremdung durch Gastarbeit. Wobei nach wie vor der Bedarf an Arbeitskraft selbst bei steigender Arbeitslosigkeit in einer ganzen Reihe von Berufen, und zwar denen der niedrigsten Handarbeit, so groß ist, dass dieses Bedürfnis nach Fremdarbeitern, ich sage lieber Fremdarbeiter als Gastarbeiter, weil ich Gastarbeiter für einen ideologischen Ausdruck halte, dieses Bedürfnis besteht dabei fort. Dann natürlich der ganze Komplex entartete Kunst, Sauberkeit, saubere Leinwand und was sonst mit diesen Dingen also zusammenhängt. Dann gehört hierher das Verhältnis, der Komplex Schluss mit dem Schuldbekenntnis, das sowieso eigentlich niemals wirklich verlangt worden ist. Dann, dass der Nationalsozialismus erst gesund und dann ausgeartet gewesen sei, überhaupt die Lehre vom gesunden Kern. Dann die These von der Aufrechnung der Schuld und schließlich die Polemik gegen NS-Prozesse, wobei Fritz Bauer einmal die sehr richtige Bemerkung gemacht hat, dass dieselben Leute, die auf die Wiedereinführung der Todesstrafe drängen, die Straffreiheit für die Mörder von Auschwitz fordern. Eine Sache, auf die man ja doch wohl in diesem Zusammenhang hinweisen soll, obwohl ich nicht leugne, dass es hier einen sehr ernsten Widerspruch gibt, einen Widerspruch, an dem ich mir theoretisch einigermaßen den Schädel eingerannt habe. Nun, zur Frage der Abwehr lassen Sie mich nur noch ganz wenige Worte sagen. Ich glaube, die Hasch-Hasch-Taktik, also die Taktik, diese Dinge totzuschweigen, hat sich nie bewährt und es ist sicher heute bereits diese Entwicklung viel zu weit gegangen, als dass man damit noch durchkäme. Dass man nicht moralisieren, sondern an die realen Interessen appellieren soll, habe ich Ihnen bereits gesagt. Ich wiederhole es nur nochmal. Vielleicht darf ich dabei an ein amerikanisches Forschungsergebnis erinnern aus unserer Authoritarian Personality, wo sich nämlich gezeigt hat, dass auch die vorurteilsvollen Persönlichkeiten, die also durchaus autoritär, repressiv, politisch und ökonomisch reaktionär gewesen sind, an der Stelle, wo es sich um ihre eigenen durchsichtigen, für sie selbst durchsichtigen Interessen gehandelt hat, ganz anders reagieren. Also die waren etwa Todfeinde der Roosevelt-Regierung, aber solche Institutionen, die ihnen wie etwa der Mieterschutz oder die Verbilligung der Medizin unmittelbar zugute gekommen sind, da hat der Anti-Roosevelt-Janismus sofort sein Ende gehabt und da haben sie sich relativ rational verhalten. Diese Spaltung in dem Bewusstsein der Menschen, die scheint mir einer der aussichtsreichsten Ansatzpunkte für eine Gegenwirkung in dem Sinn zu sein, von dem ich gesprochen habe. Ein weiteres Moment ist die Wendung nach innen. Das heißt, dass man in der Abwehr versucht, bewusst zu machen, dass dieser ganze Komplex der autoritätsgebundenen Persönlichkeit und der rechtsradikalen Ideologie in Wirklichkeit seine Substanz gar nicht an den designierten Feinden hat, gar nicht an denen hat, gegen die man dabei tobt, sondern dass es sich dabei um projektive Momente handelt, also dass die eigentlichen Subjekte einer Studie, die man zu begreifen und zu verändern hätte, die Rechtsradikalen sind und nicht die, gegen die sie ihren Hass mobilisiert haben. Nun, meine Damen und Herren, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass man mit dieser Wendung nach innen unmittelbar bei den Menschen, um die es sich handelt, sehr viel erreichen könnte, denn es gehört, ich kann das jetzt nicht mehr im Einzelnen Ihnen auseinandersetzen, warum, es gehört zu diesem Syndrom wesentlich dazu, dass diese autoritätsgebundenen Charaktere unansprechbar sind, dass sie nichts an sich herankommen lassen. Trotzdem aber hat, und ich bitte Sie zu verzeihen, wenn ich hier noch einmal auf die Authoritarian Personality zu sprechen komme, trotzdem hat sich gezeigt, dass einfach dadurch, dass die Persönlichkeiten, die so und nicht anders sich verhalten, zu einem sozialpsychologischen Problem gemacht werden, dass über sie, dass über den Zusammenhang ihrer Ideologie und ihrer psychologischen, ihrer sozialpsychologischen Beschaffenheit nachgedacht wird, dass das zum Problem wird, dass dadurch eine gewisse Naivität des sozialen Klimas sich aufgelöst hat und eine gewisse Entgiftung doch wohl eingetreten ist. Und ich könnte mir denken, dass das auch im deutschen Sprachbereich in den verschiedenen Ländern, in denen Deutsch gesprochen wird, dass das auch einige Aussicht verspricht. Schließlich sollte man die Tricks, von denen ich gesprochen habe, dingfest machen, ihnen sehr drastische Namen geben, sie genau beschreiben, ihre Implikationen beschreiben und gewissermaßen versuchen, dadurch die Massen gegen diese Tricks zu impfen, denn schließlich will niemand ein Dummer sein oder wie man in Wien sagen will, niemand will die Wurzen sein. Und dass das Ganze auf eine gigantische psychologische Wurztechnik, auf einen gigantischen psychologischen Nepp herausläuft, das ist wohl durchaus zu zeigen. Nun, meine Damen und Herren, ich wiederhole, dass mir bewusst ist, dass der Rechtsradikalismus kein psychologisches und ideologisches Problem ist, sondern ein höchst reales und politisches. Aber das sachlich Falsche, Unwahre seiner eigenen Substanz zwingt ihn mit ideologischen, das heißt in diesem Fall mit propagandistischen Mitteln zu operieren. Und deshalb muss man ihm, abgesehen vom politischen Kampf mit rein politischen Mitteln, in seiner eigensten Domäne sich stellen. Aber nun nicht Lüge gegen Lüge setzen, nicht versuchen genauso schlau zu sein wie er, sondern nun wirklich mit einer durchschlagenden Kraft der Vernunft, mit der wirklich die unideologischen Wahrheit dem entgegenarbeiten. Vielleicht sind manche unter Ihnen, die mich fragen werden oder die mich fragen würden, wie ich nun über die Zukunft des Rechtsradikalismus denke. Ich halte diese Frage für falsch, denn sie ist viel zu kontemplativ. In dieser Art des Denkens, die solche Dinge von vornherein ansieht, wie Naturkatastrophen, über die man Voraussagen macht, wie über Wirbelwinde oder über Wetterkatastrophen. Da steckt bereits eine Art von Resignation drin, durch die man sich selbst als politisches Subjekt eigentlich ausschaltet. Es steckt darin ein schlecht zuschauerhaftes Verhältnis zur Wirklichkeit. Wie diese Dinge weitergehen und die Verantwortung dafür, wie sie weitergehen, das ist in letzter Instanz an uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.